Politische Börsen haben kurze Beine, besagt ein altes Börsensprichwort. Gemeint ist damit, dass die Kapitalmärkte Wahlergebnisse oder Entscheidungen von Regierungen, wie zum Beispiel Reformen, zwar zur Kenntnis nehmen, dann meist aber sehr schnell wieder zur Tagesordnung zurückkehren. Bei der kommenden US-Wahl könnte sich das aber durchaus anders darstellen. Kamala Harris und Donald Trump haben ein teilweise sehr unterschiedliches Wahlprogramm, von denen bestimmte Branchen profitieren könnten. Welche das sind, wie sich die US-Wahl überhaupt auf die weltweiten Börsen auswirken könnten und ob sich im Vorfeld vielleicht eine bestimmte Strategie für euch lohnen könnte, das klären wir alles in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für mein heutiges Thema habe ich mir wieder einen Kollegen eingeladen, und zwar Alexander Buro, Konjunkturanalyst im Research-Bereich der DZ Bank. Da sage ich hallo Alexander, grüß dich.
Hallo Falco.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Alexander, gleich mal Frage reingeworfen. Wie überrascht warst du vom Kandidatenwechsel Joe Biden zu Kamala Harris? Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie es wird. Ich dachte, da kommt vielleicht doch noch jemand anders.
Ja, sagen wir mal so, vom Rücktritt von Joe Biden war ich jetzt nicht so überrascht. Das hat sich ja lange angekündigt und auch quälend lange eigentlich hingezogen. Was tatsächlich auch eher überraschend war, dass sich die Partei dann so schnell auf Kamala Harris geeinigt hat. Also ihre Beliebtheitswerte waren ja vorher einfach auch sehr, sehr schwach. Sie galt als blasse Vizepräsidentin. Und dann waren ja auch einige andere Namen noch im Gespräch. Gavin Newsom zum Beispiel aus Kalifornien oder Gretchen Whitmer. Also das war eigentlich die große Überraschung. Und ich denke, dass es dann auf Kamala Harris hinausgelaufen ist, lag vielleicht auch daran, dass einfach die Zeit knapp war.
Stimmt, da mussten sie wirklich mal Gas geben. Also ich glaube, so früh ist überhaupt schon mal ein Kandidat so ausgetauscht worden, wenn ich mal so sagen darf, oder ist das einmalig in der Geschichte?
Oh, da muss man wahrscheinlich eine ganze Weile zurückgehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, ne? Also ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Okay, was ich mich die ganze Zeit nämlich auch schon gefragt habe, du hast es schon so ein bisschen gesagt, quälend langsam. Ja, sorry, so muss man es ja manchmal sagen. Also manchmal, wenn man so Wahlkampfauftritte von Biden gesehen hat, also ich als Secret Service Chef, ich hätte ja Blut und Wasser geschwitzt, dass er den Weg entsprechend bis zum Rednerpult schafft. Tut mir leid, aber es war ja nicht mehr schön für beide. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die gesundheitlichen Probleme von Amtsinhaber Biden waren ja schon lange bekannt und man hat sie ihm ja auch angesehen. Echt teilweise schade auch für ihn. Der Wahlkampf ist ja auch extrem kräftezehrend. Die haben ja teilweise 3 Auftritte pro Tag. Da wird da zwischendurch hin und her geflogen. Das war doch eigentlich schon alles absehbar, oder?
Ja, also eigentlich hat man ja schon vor 4 Jahren, als Biden Präsident geworden ist und sie als Vizepräsidentin mitgenommen hat, wurde ja eigentlich schon spekuliert, ob vielleicht Biden nach 2 Jahren zurücktritt und Kamala Harris dann Präsidentin werden kann. Dass es dann nicht so gekommen ist, lag wohl auch tatsächlich an Biden, dass er Harris so ein bisschen zurückgehalten hat, ihr auch schwierige Themen gegeben hat, zum Beispiel Migration. Das ist ja so ein Thema, das ist sehr brisant, sehr heikel, da kann man als Politiker schnell verlieren. Dass dann Biden auch so lange an seiner Kandidatur richtig festgeklammert hat sich, das lag wohl auch daran, dass er wirklich überzeugt war, dass er der einzige Mensch ist, der Donald Trump nochmal schlagen kann. Und darin wurde er auch wohl immer wieder bestärkt von seinem engeren Zirkel, so von seiner Frau. Ja, von außen betrachtet ist es eher Altersstourheit.
Der US-Wahlkampf, der läuft ja ganz anders ab, als es hier bei uns der Fall ist. Also die Kosten zum Beispiel für diesen Wahlkampf, für TV-Werbung beispielsweise, die steigen ja seit Jahren exorbitant an. Ich habe mal nachgeschaut, in 2020 sollen sich die Kosten auf fast 6 Milliarden US-Dollar belaufen haben. Hier scheint Trump ja finanziell eigentlich besser dazustehen. Gut, er ist auch entsprechend mal verklagt worden und muss Geld zurücklegen, was nicht ganz so schnell da war. Aber insgesamt muss man doch eigentlich sagen, kann sich Trump hier nicht eventuell die Präsidentschaft einfach kaufen? Und wie sieht es eigentlich bei Harris derzeit aus?
Also Präsidentschaft kaufen ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber Geld spielt natürlich eine ganz gewaltige Rolle im US-Wahlkampf, weil das Ganze ist ja eine riesengroße Show, wo es halt darum geht, möglichst viele Wähler zu begeistern. Tatsächlich ist es so, dass Kamala Harris, seitdem sie jetzt Spitzenkandidatin ist für das Präsidentschaftsamt, ordentlich Spendengelder einsammeln konnte, auch von Kleinspendern. Und insofern hat sie da ziemlich aufgeholt. Jetzt gilt es halt von beiden Seiten eigentlich, das Geld richtig einzusetzen, also vor allem die eigene Wählerschaft zu mobilisieren, weil dass man tatsächlich Wähler aus dem anderen politischen Lager überzeugen kann, das ist wahrscheinlich momentan ziemlich schwierig. Das Land ist so gespalten. Also es geht vor allem für die Demokraten wirklich darum, ihre Wählerbasis auch zur Wahl zu bringen.
Dann lass uns mal zum heutigen Kernthema kommen. Trump oder Harris, ich glaube, unterschiedlicher von der Person könnten die beiden Kandidaten kaum sein. Jetzt aber natürlich die Frage für uns, wie sehr unterscheiden sich eigentlich ihre Wahlprogramme voneinander, vor allem aber auch im Hinblick auf mögliche wirtschaftliche Konsequenzen?
Ja, du hast recht. Also die Kandidaten sind sehr unterschiedlich und so unterschiedlich ist auch das Programm. Fangen wir vielleicht mal mit Trump an, der ja mal seine Botschaften sehr laut mitteilt. Und bei ihm ist ganz klar, sein Ziel ist wieder America first, also Zölle hoch, Steuern runter. Was er jetzt wirklich vorschlägt, ist, dass er einen Basiszollsatz einführt von 10%. Also damit würde er viel weiter gehen als in seiner ersten Amtszeit. Und er spricht auch mittlerweile davon, dass es auch 20% Zoll sein könnten. Also da ganz drastische Werte. Dann ist ja China zumindest in Sachen Handel so sein Feindbild Nummer eins. Deshalb will er China den Status als meistbegünstigte Nation im Rahmen der WTO entziehen. Und das klingt erstmal gar nicht so dramatisch, aber tatsächlich würden dann die Zölle auf chinesische Waren nochmal stärker steigen, also von durchschnittlich 20% momentan auf vielleicht 60%. Also da käme einiges auf die Welt zu. Und dann das zweite Thema hatte ich ja eben schon kurz angesprochen, Steuern runter, also vor allem bei der Unternehmenssteuer, die liegt momentan bei 21% und die könnte auf 20% oder auf 15% gesenkt werden. Also da ist Trump sich immer nicht ganz sicher, wie stark, aber auf jeden Fall seine Botschaft ist, Zölle hoch, Steuern runter.
Stimmt, das hat er ja auch damals schon gemacht. Und dann gucken wir mal bei Kamala Harris, was würde bei ihrem Wahlsieg eventuell funktionieren oder passieren, ehrlich gesagt. Sie ist ja eher ein bisschen linksorientierter, oder?
Ja, sie hat da einen anderen Fokus. Sie muss jetzt relativ schnell ihr Wahlprogramm aufstellen und sich so ein bisschen von beiden abgrenzen. Sie hat jetzt das Thema bezahlbares Wohnen aufgegriffen. Man muss wissen, die Häuserpreise in den USA sind ganz extrem gestiegen in den letzten Jahren. Und dadurch ist es gerade für Erstkäufer schwierig geworden, überhaupt ein Haus zu erwerben. Und deswegen, das ist so jetzt ihre Zielgruppe. Sie will den Erstkäufern unter die Arme greifen. Sie will Familien einen höheren Steuerfreibetrag geben. Aber sie will auch kleine Unternehmen deutlich stärker unterstützen. Auf der anderen Seite will sie eben die Unternehmenssteuer anders als Trump erhöhen und nicht senken, sondern vielleicht von 21% auf 28% erhöhen. Also da sind eher so Verteilungskämpfe.
Ja, so unterschiedliche Forderungen, also Steuern rauf, Steuern runter und so weiter. Das dürft ihr auch dann in diesem Fall, also vielleicht nicht kurze Beine, wie das Sprichwort sagt, dürft ihr dann schon erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, je nachdem, welcher Kandidat dann nachher im Oval Office sitzt, oder?
Die entscheidende Frage ist, wie viel von diesem Programm der Präsident oder die Präsidentin dann letztlich umsetzen kann. Man muss wissen, dass neben der Präsidentschaftswahl auch gleichzeitig die Kongresswahl läuft. Also da haben wir ja zwei Kammern, das Repräsentantenhaus. Da haben momentan die Republikaner eine leichte Mehrheit. Aber da werden alle Sitze neu verteilt, also wird neu gewählt. Und im Senat haben momentan die Demokraten eine hauchdünne Mehrheit. Und da wird ein Drittel der Sitze jetzt neu gewählt. Und da müssen die Demokraten mehr Sitze verteidigen. Und insofern, die Umfragen sind extrem knapp, auch was den Kongress angeht. Und insofern rechnen wir eigentlich damit, dass wir am Ende Trump oder Harris im Weißen Haus sehen werden. Aber der Präsident oder die Präsidentin wird dann nur ganz, ganz knappe Mehrheiten im Kongress hinter sich haben. Und damit wird die Politik eben total ausgebremst. Ja, das ist ganz üblich in den USA. Dann fordert man etwas und dann kommt doch nur die Hälfte oder weniger. Im Falle von Trump würde das eben bedeuten, er könnte die Steuern nicht so stark senken und dann kann er auch die Zölle nicht so stark erhöhen, weil sonst kann er ja die wirtschaftlichen Effekte nicht ausgleichen. Und bei Kamala Harris wäre es so, sie könnte die Steuern wahrscheinlich nicht anheben und dafür dann auch die Sozialausgaben nicht so stark erhöhen.
Ihr hattet ja zwei, ich habe mal geguckt, in euren Prognosen habt ihr ja so zwei Szenarien. Immer wenn man eine Prognose hat, muss man sich auf eine festlegen und sagen, dann erwarten wir jenes. Jetzt mal angenommen, Trump würde gewinnen und hat auch dann den Kongress hinter sich. Das würde schon erhebliche Auswirkungen haben, auch was die Inflation angeht. Das habt ihr rausgefunden oder das ist eure Prognose, richtig?
Ja, also das wäre natürlich ein ganz anderes Szenario. Ne? Donald Trump gewinnt und das ist so eine richtige rote Welle. Also auch im Kongress gewinnen dann die Republikaner große Mehrheiten. Dann könnte er natürlich viele von den Punkten, die er jetzt vorgeschlagen hat, auch tatsächlich durchsetzen. Und wir nehmen an, er will sich ja dann auch als Macher präsentieren. Und dann würde er das auch relativ schnell machen. Also dann würde er ziemlich schnell die Zölle drastisch erhöhen. Er würde gleichzeitig aber auch eine große Steuerreform zumindest ankündigen. Und wir glauben, dass die Leute zuerst auf die Steuerreform schauen würden. Also dass das zuerst im Vordergrund stehen würde, dass das erst so eine Euphoriewelle auslösen würde. Das Wirtschaftswachstum könnte am Anfang sogar ganz gut ausfallen unter Trump in diesem Szenario. Aber dann würde sich das relativ schnell rächen, weil so drastische Zollerhöhungen, die würden natürlich dazu führen, dass die Inflation kräftig ansteigen könnte. Wir rechnen damit, wenn er das wirklich durchzieht mit dem 10% Basiszollsatz und China den Status als meistbegünstigte Nation entziehen, dass dann die Inflationsrate so 2 Prozentpunkte höher ausfallen könnte. Das heißt, wenn wir eigentlich bei 2 bisschen über 2 liegen würden, dann hätten wir auf einmal eine Inflationsrate wieder von 4%. Und das wäre natürlich ein Riesenschock für die Verbraucher. Und dann dürfte das Wirtschaftswachstum ziemlich schnell wieder deutlich abbremsen.
Ja, und die Fed hat dann natürlich keine Möglichkeit mehr, eventuell jetzt einen Zinssenkungszyklus so zu beginnen. Kommen wir nochmal ein bisschen auf Trump, auf seine Forderung oder auf seine Ausrichtung. Er ist ja konservativ ausgerichtet, kann man so sagen, pro Verbrennungsmotor, stark schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme, Steuersenkung, du hast es schon gesagt. Kann man auch so ein bisschen rauskristallisieren, oder wir fragen uns ja natürlich auch, wie positioniere ich mich denn so als Anleger? Kann man vielleicht auch sagen, welche Branchen, vielleicht auch welche Unternehmen können so nach eurer Analyse bei einem Wahlsieg profitieren? Gibt es da so gewisse Bereiche, die man sich dann anschauen kann?
Also das ist tatsächlich eine ziemlich schwere Frage, weil wir haben immer so gegenläufige Effekte, ne? Also normalerweise würde man sagen, genau, also es gibt Steuersenkungen unter Trump und er will vielleicht irgendwelche Umweltauflagen streichen. Das wäre ja eigentlich gut für die Industrie und vor allem so für dreckige Industrie, nenne ich es immer. Auf der anderen Seite haben wir aber auch diese drastischen Zollerhöhungen dann. Das heißt, also gerade beim Beispiel Industrie, wenn die dann irgendwelche Vorleistungsgüter einkaufen müssen, wenn dann irgendwelche Gegenmaßnahmen von Handelspartnern kommen, also auch die EU dann die Zölle anheben würde, dann verlieren die Unternehmen vielleicht in anderen Bereichen der Welt irgendwie Marktanteile. Also insofern ist das gar nicht so leicht zu sagen. Und ähnlich gilt es dann auch für den Dienstleistungssektor. Der würde sich natürlich über Steuersenkungen total freuen in den USA. Auf der anderen Seite, wenn Trump dann ernst macht und tatsächlich sehr viele Einwanderer, die illegal in die USA gekommen sind, wieder ausweist und da gehen Millionen Menschen, dann würden die Löhne ziemlich kräftig ansteigen und das spüren dann die Dienstleister. Also insofern ist es sehr schwer, da sich zu positionieren.
Okay, jetzt haben wir uns mal angeschaut, was in den USA passieren könnte. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, wie sieht's mit Blick auf Europa, speziell auch Deutschland aus? Gibt's denn da auch Auswirkungen auf den jeweiligen Wahlsieg der jeweiligen Kandidaten? Was können wir denn hier eventuell bei uns erwarten?
Ja, ich glaube, hierzulande hoffen alle darauf, dass Kamala Harris gewinnt oder wenn Donald Trump gewinnt, dass er dann zumindest sich wieder als Dealmaker präsentiert. Weil hier ist natürlich die Sorge groß, dass Trump wirklich Zölle erheben könnte und dass dann der deutschen Exportwirtschaft deutlich schaden könnte. Man muss wissen, die USA sind ein extrem wichtiger Markt für die deutschen Unternehmen. Also 10% der deutschen Exporte gehen dahin. Wir erzielen einen Handelsbilanzüberschuss von etwa 60 Milliarden Euro im Jahr mit den USA. Also das ist ein ganz wichtiges Feld. Klar, wenn jetzt Trump die Zölle drastisch anheben würde, auch gegenüber der EU, dann würde das dazu führen, dass die europäische Wirtschaft langsamer wachsen würde. Also für den Euroraum gehen wir davon aus, dass die dann um 0,3 Prozentpunkte weniger wachsen würde nächstes Jahr als in unserem Hauptszenario, wo Trump eher so ein Dealmaker wäre oder Kamala Harris gewinnt. Das klingt jetzt gar nicht viel, aber tatsächlich wächst ja die Wirtschaft in Europa und in Deutschland ziemlich schwach momentan nur. Und wenn dann noch 0,3 Prozentpunkte Wachstum fehlen, das ist natürlich schon ein heftiger Schlag.
Alexander, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Lass uns doch mal zurückkommen auf meine eingangs zitierte Börsenweisheit. Politische Börsen haben kurze Beine. Also wie gesagt, die Idee ist ja im Endeffekt die Politik macht Entscheidungen, so rum. Die Wirtschaft guckt da drauf, sagt, schön, ich mache weiter so wie bisher, Hauptsache die Gewinne stimmen. Wenn der Anleger jetzt wirklich langfristig orientiert ist, sollte er sich dann überhaupt von solchen Wahlkampfgetösen, wie wir es haben, aktuell in seinen Entscheidungen überhaupt leiten lassen?
Also eine langfristige Orientierung ist, glaube ich, immer gut. Das wird ja auch immer empfohlen. Wir haben jetzt auch gesagt, also es lässt sich eigentlich kein struktureller Vor- oder Nachteil aus einer möglichen Wahl von Trump herauslesen. Es ist damit zu rechnen, dass nach der Wahl erstmal eine größere Volatilität da sein wird. Aber letztlich ist immer wichtig für die Börsen oder für die Unternehmen auch, was wird tatsächlich vom Wahlprogramm durchgesetzt. Und das sehen wir eben erst dann auch nach der Wahl. Aber auch andere Faktoren, ja, also die US-Wahl ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige Faktor, sondern es sind auch globale Trends. Wie entwickelt sich die Bevölkerung? Wie entwickelt sich die Inflation, die Geldpolitik? Also da sind ganz viele Faktoren und insofern cool bleiben und durchschauen.
Wunderbar, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort. Dann fasse ich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammen. Also US-Wahlkampf medial ein großes Getöse, was im Endeffekt nachher dann dabei herauskommt und die Auswirkungen auf die Finanzmärkte ist eventuell gar nicht so dramatisch, weil, du hattest ja auch schon gesagt, eventuell je nachdem, ob der ein oder andere im Oval Office sitzt, wichtig ist eigentlich nachher, wie sind die Mehrheiten in den jeweiligen Häusern und dort könnte eine Extrempolitik dann stark begrenzt werden. Und deswegen erwarten wir, zumindest von unserer Seite, nicht so einen dramatischen Ausgang, also medial mehr, aber wirtschaftlich nicht. Und als langfristorientierter Investor sollte man sich so von solchem Getöse nicht allzu stark beeinflussen lassen. Drauf gucken, ja, aber nicht deswegen sein ganzes Depot umschmeißen. Dann sage ich vielen Dank, Alexander, für das Update und deine Einschätzung zum Thema US-Wirtschaft, Börse und US-Wahl.
Dankeschön.
Ja, und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gerne nochmal der Hinweis auf das DZ Bank Research. Da gibt's, die Kollegen haben einen sogenannten Research-Blog. Nicht Blog wie ich, sondern BLOG, genau, die schreiben dort regelmäßig rein, bloggen. Hier analysiert und kommentiert das Team vom DZ Bank Research regelmäßig die Entwicklung an den Kapitalmärkten und ordnet aktuelle Themen und Trends ein. Den Link dazu habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann sind wir jetzt wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir konnten euch mal einen guten Überblick zum Thema politischen Börsen und die Auswirkungen insbesondere hier auf den US-Wahlkampf und die weltweiten Aktienmärkte geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregung auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de. Und beachtet an dieser Stelle bitte unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch ebenfalls wieder in die Shownotes gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.